ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Ihn ärgern Hass, Hetze, Lüge und Verschwörungsmythen. Und das so sehr, dass er den Volksverpetzer erfunden hat, einen Blog gegen Fake News. Herzlich willkommen, Thomas Laschig in HR2 Kultur im Doppelkopf. Ich bin Ulla Azad.
Hallo und danke für die Einladung.
Jetzt will ja keiner petzen, das war schon in der Schule so. Und Sie gründen jetzt den Volksverpetzer. Was bedeutet der Name?
Wir verpetzen Volksverhetzer. Es ist natürlich ein ja auch selbstironisches Wortspiel mit dem Namen und provoziert auch. Aber wir versuchen das ja auch ein bisschen augenzwinkernd zu machen, weil in Zeiten von Social Media, von sehr viel Lärm, von sehr viel Geschrei, gehen Fakten und auch sachliche Analysen unter und wir versuchen dem entgegenzuwirken, indem wir ja auch mal laut, auch mal frech, auch mal ironisch dann ein Zeichen setzen und versuchen Fakten und Faktenchecks in den Diskurs zu bringen.
Und das scheint ja zu funktionieren.
Anscheinend schon, ja.
Sie haben mir auf dem Weg zum Studio erzählt, Ihr Team kann gar nicht so schnell wachsen wie die Anfragen. Das heißt, Sie werden auch immer deutlicher wahrgenommen. Das heißt, der Volksverpetzer wird immer deutlicher wahrgenommen.
Ja, das ist richtig. Also die Reichweite in Social Media steigt, aber auch außerhalb davon. Und ich bin jetzt auch gerade zum Beispiel auf verschiedenen Lesereisen, Interviews etc., um ja darüber zu reden, wie Fake News unsere Demokratie gefährden.
Sie haben 2014 angefangen, also jetzt vor 10 Jahren. Und das war, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Blog für regionale Politik in Augsburg. Da haben Sie auch studiert, vergleichende Literaturwissenschaft. Das war dann erst ein Nebenjob mit diesem Blog, der Volksverpetzer. Und jetzt ist das eben so groß geworden. Warum genau ist das passiert?
Am Anfang war der Fokus eher regional aus meiner Heimatstadt, aus Augsburg. Ich wollte natürlich erstmal klein anfangen und dann in dem Bereich, wo ich mich auskenne in der Lokalpolitik. Dann habe ich gesehen, okay, ich muss mich konkret auf Fake News in Social Media konzentrieren. Und ja, das war hobbymäßig neben dem Studium, auch kein Geld damit verdient. Viele Menschen haben dieselbe Meinung gehabt und gemeint, ja, das ist wichtig. Da muss jemand die Zeit nehmen, Hass und diesen Lügen auseinanderzunehmen. Es ist schnell gesagt, aber nicht schnell widerlegt. Und ich habe mir die Zeit genommen, weil ich es für wichtig erachtet habe. Und viele Menschen fanden das gut und wollten mir dann durch kleine Spenden über PayPal oder Crowdfunding ermöglichen, das mehr zu machen. Und dann seit 2018 kann ich das ja hauptberuflich machen.
Sie hätten so ein ruhiges Leben haben können, vergleichende Literaturwissenschaften. Sie haben das eben kurz angesprochen. Sie haben gesagt, ja, ist schnell gesagt, aber es ist doch eine lange Zeit, bis man eben diesen Fake auseinandergenommen hat. Wie genau muss man sich das vorstellen? Da kommt eine Behauptung und dann kommen Sie.
Ja, es gibt ja viele Behauptungen in Social Media und viele falsche natürlich auch. Und ich muss halt dann auch schauen in den großen Debatten, wo dann enorm viel Lärm gemacht wird und wo enorm viel Stimmung auch gemacht wird. Wenn es um ja, Rassismus geht und Hetze gegen Andersdenkende, gegen andere demokratische Parteien, gegen den Staat, gegen die Presse. Und dann ist es halt wichtig, sich das genauer anzuschauen. Ich weiß, wo die Studien sind, ich weiß, wo die Experten sind. Und dann schaut man in die Quellen, dann schaut man in die Statistiken, in die Studien rein, spricht dann eventuell mit Experten oder Expertinnen und dann wird relativ schnell klar, was da stimmt und was nicht und oft halt eben auch nicht viel.
Kann man eigentlich sagen, je lauter, umso genauer muss man hingucken?
Generell ist das, glaube ich, keine schlechte Orientierung. Viele versuchen durch Lautstärke die mangelnde Faktenbasis wieder gut zu machen. Mhm. Und es gibt enorm viele seriöse Experten, Politiker, Journalisten, die sich ja auch teilweise dadurch kennzeichnen, dass sie ruhig sind, dass sie sachlich darüber reden.
Was unterscheidet den Volksverpetzer von Korrektiv zum Beispiel oder vom ARD-Faktenfinder und den anderen Faktencheckern?
Genau, das sind exzellente Faktenchecker und ich würde sagen, handwerklich auch bessere als wir. Das sind ausgebildete.
Sind ja auch größer teilweise.
Genau, und größer, ja. Die haben auch jetzt zum Beispiel vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich dann auch Personal und Ressourcen dafür. Die machen die extrem wichtige Aufgabe zu versuchen, dann irgendwo neutral aufzutreten, über den Debatten zu stehen und die Sachen dann fair einzuordnen. Und ich finde gut, dass es diese Seiten gibt, aber ich habe auch gesehen, dass sie halt eben ihre Grenzen haben. Und es gibt viele Fake-Seiten. News, die viral gehen. Ich habe selten einen Faktencheck viral gehen sehen. Höchstens, wenn sich dann bestimmte Leute darüber aufgeregt haben, weil ihnen die Fakten nicht gepasst haben. Also wir sind dann auch im Austausch, also wir kriegen auch mal Hinweise mit, da hier ist eine Info oder da ist ein neues Dokument, da ist eine Studie etc. Ich sehe dann natürlich auch die Faktenchecks dort und versuche die Infos dort, die rausgenommen werden, auch manchmal anders aufzubereiten. Das ist einmal mehr, wir müssen das öfter sagen, also die Lügen verbreiten sich ja auch nicht, weil sie wahr sind oder so, sind sie ja eben nicht, sondern durch Wiederholung. Wenn man etwas ganz oft hört und das auch noch emotional hört, dann fühlt sich's irgendwann mal wahr an. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dann die Fakten auch oft zu wiederholen und das dann auch, ja, im besten Fall clever in Szene zu setzen für Social Media, dass es Reichweite bekommt, dass es viele Leute sehen und dann natürlich auch den Verweis auf die anderen Faktencheck-Seiten, auf deren Quellen, auf eigene Quellen, die wir dazu recherchiert haben, Studien, Experten, Meinungen etc. etc., das zu ergänzen mit, ja, reißerischen Überschriften, mit Emotionen, mit meinem Artikel, der auch viral gehen kann.
Sie haben Musik mitgebracht?
Ja.
Baby, Don't You Lie to Me von The Fratelli. Das ist Ihr erster Musikwunsch im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azad. Thomas Laschig ist unser Gast. Ist es der Text oder der Song, dass Sie sich für Baby, Don't You Lie to Me entschieden haben?
Also es ist einer meiner Lieblingslieder und ich dachte, das ist auch thematisch sehr passend.
Come on.
Baby, Don't You Lie to Me von The Fratelli. Gewünscht hat ihn sich Thomas Laschig in HR2 Kultur mit Ulla Azat. Herr Laschig, Werbung für die Wahrheit, überlasst die guten Geschichten nicht den Fake News, so heißt Ihr Buch. Können wahre Geschichten auch gute Geschichten sein?
Ja, ich finde, sollten sie auch, also besonders wenn man den Anspruch erhebt, über die Realität zu sprechen. Wahre Geschichten sind die besseren Geschichten, denn es werden viele Geschichten erzählt in Social Media, in der Politik und es gehört auch natürlich irgendwo dazu und es gehört auch immer dazu, dass es nicht zwingend 1:1 die Realität abdeckt. Das ist Teil der Politik, aber in den letzten Jahren merken wir ja immer mehr, dass wirklich realitätsfremde, gefährliche, demokratiefeindliche Geschichten erzählt werden über Desinformation in Social Media. Und ich habe festgestellt, man kann Geschichten nicht mit Faktenchecks kontern. Das stößt auf taube Ohren und überzeugt auch niemanden so sehr. Man kann sie aber mit besseren Geschichten kontern, nämlich mit Geschichten, die auf Fakten basieren.
Ja, Menschen brauchen Geschichten. Das ist ja seit der Steinzeit so. Da haben wir ums Lagerfeuer drumherum gesessen und haben uns Geschichten erzählt. Und die sollten ja auch vor allen Dingen spannend sein. Nun gibt es wilde Geschichten. Es gibt Menschen, die sind ja überzeugt, Bill Gates überwacht uns per Chip. Oder Angela Merkel trinkt Kinderblut und Putin ist eigentlich ein dufter Typ. Da kursiert ja so einiges. Warum sind diese Fake News gegen alle Fakten so überzeugend? Sie sind emotional, sie sind laut. Aber wann haben wir denn aufgehört, da einander zuzuhören?
Es ist ein bisschen auch, sage ich mal, die Schuld von Social Media. Social Media ist eine super Sache.
Tatsächlich?
Ja, ich meine, man kann sich da enorm gut vernetzen. Man kann so leicht wie noch nie zuvor Informationen erfahren und austauschen. Ein Nachteil, der damit einhergeht, ist aber auch, dass auch wirklich jeder Trottel mit einem Blog mal ein Buch schreiben kann. Ich bin da das beste Beispiel dafür.
Aber das müssen Sie mir erklären, dass Social Media was Tolles ist.
Ich habe mich enorm damit austauschen können. Es macht auch enorm viel Spaß, unterhaltsame Videos, Memes, ja, Geschichten zu erfahren, sich über aktuelle Fernsehsendungen, die man mag, auszutauschen, über Musik, über was man sich nicht ausdenken kann. Also es ermöglicht halt sehr viel Communities zu finden, Zusammenhalt zu stärken, sich auszutauschen, zu informieren, gemeinsame Erfahrungen auszutauschen. Aber das gilt ja natürlich nicht nur für positive Erfahrungen und demokratische Communities. Und da kommt dann halt die Gefahr ins Spiel, weil die extreme Rechte zum Beispiel oder andere Extremisten oder Verfassungsfeinde können sich auch austauschen, können sich auch koordinieren. Und über die letzten Jahre haben sie gelernt, wie sie das sehr effektiv nutzen können, um unsere Diskurse zu übernehmen, um Desinformation zu streuen, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage zu stellen.
Warum sind es gerade die Rechtsextremen, die das so gut können? Haben die anderen gepennt?
In gewisser Weise ja. Für viele war das Internet immer noch Neuland.
Eine vorübergehende Erscheinung?
Genau. Die extreme Rechte hatte insofern natürlich auch einen Vorteil, dass sie alles ausprobiert hat. Und jetzt über Social Media aber gab es die Möglichkeit für die extreme Rechte, die klassischen Medien
zu umschiffen.
Zum Schiffen, genau. Und trotzdem sehr viel Aufmerksamkeit zu generieren durch Social Media, eben weil sehr viele demokratische Kontrollinstanzen weggefallen sind. Social Media natürlich nicht dadurch filtert, ob etwas verfassungsfeindlich ist oder nicht, sondern oder auch nicht mal, ob es wahr ist oder nicht, sondern nur, ob es viel Reichweite generiert. Und die extreme Rechte funktioniert ja fundamental über Emotionen. Da ist ja nichts logisch darin. Das ist ja nicht wissenschaftlich, was die machen, sondern die basiert fundamental auf Emotionen. Und das ist halt extrem gut kompatibel mit, wie Social Media funktioniert.
Was hätten denn die klassischen Medien machen müssen?
Früher erkennen die Bedeutung von Social Media und da früher einsteigen, mitlernen, wie es funktioniert. Aber es wird bis heute eigentlich immer noch relativ stiefmütterlich behandelt. So, ja, das passiert doch nur im Internet. Die echten Medien, das sind Zeitungen, Fernsehstudios oder in den...
Was nach Druckerschwärze riecht.
Genau. Viele Menschen, die auch noch in Entscheidungspositionen sind, nehmen das immer noch nicht so ernst.
Ist das aber eine Altersfrage?
Auch, also auch, weil es einfach Gewohnheit ist, weil man quasi es auch nicht anders kennt und sich auch ein bisschen bequem gemacht hat. Das kann natürlich auch sein. Während wir langsam erkennen, jetzt gibt es ja die Diskussion so, oh, vielleicht sollten wir mal irgendwas mit TikTok machen, aber das existiert seit 5 Jahren.
Der Kanzler ist jetzt auf TikTok.
Genau, jetzt ist der Kanzler nach TikTok gegangen, aber...
Wird er denn geklickt?
Jetzt am Anfang zumindest schon, aber da ist auch ein bisschen so der Neuheitswert und oh, der Kanzler ist auf TikTok. Aber wir werden schauen, ob und was Herr Scholz machen kann auf TikTok. Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen werde ich das gespannt beobachten. Aber womit man halt auch viel Reichweite erzielt, sind ja auch viele einzelne kleine Videos, die in Summe zu diesen Geschichten und in dem Fall halt eventuell auch Desinformationsgeschichten beitragen, die dann immer wieder viral gehen und immer wieder dieselben Grundaussagen zeigen. Also die Wiederholung macht es auch und die Emotion macht es auch. Und ja, wenn das etablierte Redaktionen oder Politiker auch machen können, am besten konstruktiv, wie ich es mir wünschen würde, faktenbasiert, dann wird es höchste Zeit, dass wir da was entgegenhalten.
Wenn man jetzt Olaf Scholz ist oder ein anderer führender Politiker, der kann sich ja nicht auf einmal eine Hasenmütze aufsetzen, um irgendwie geklickt zu werden, oder sehr viral gehen ja immer Katzenvideos mit irgendwelchen kleinen Kätzchen possieren. Das glaubt doch auch keiner.
Ja, genau. Das wäre ja auch eine inauthentische Inszenierung. Also das Paradoxe ist ja auch, was in Social Media gut ankommt, ist einmal Authentizität und Nahbarkeit vom Sprechenden. Also wenn es jemand ist, der die Sprache spricht des Publikums, Themen, die das Zielpublikum interessieren. Und dann kann natürlich das, was diese Person sagt, faktisch falsch sein oder wissenschaftsfeindlich oder demokratiefeindlich. Aber die Leute müssen halt auch überzeugt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach grundsätzlich bei der Position des Kanzlers, wie sie heute immer noch verstanden wird, nicht funktioniert, weil dann diese Distanz und diese Gravitas dann immer so eine Barriere darstellt. Es ist vielleicht dann tatsächlich nicht die Aufgabe von Herrn Scholz, in TikTok zu kommunizieren, sondern vielleicht dann von, in seinem Fall, anderen SPD-Mitgliedern, SPD-Influencern, die das dann authentischer machen können.
Genau, zu denen es dann eben auch passt, sonst wird es ja lächerlich.
Genau.
Auf welche Kanäle setzt der Volksverpetzer? Sind Sie auf TikTok?
Ja, wir setzen auf alle.
Aber Facebook?
Ja, Facebook haben wir angefangen. Natürlich hat Facebook enorm viel an Relevanz eingebüßt, aber einen Artikel oder ein Sharepick oder sonst irgendetwas, so eine Zitatkachel dort zu teilen, ist ja jetzt nicht der Riesenaufwand, wenn wir es eh schon produziert haben. Deswegen sind wir überall, Facebook, Instagram haben wir am meisten Reichweite, Blue Sky, Mastodon, Threads etc. etc. Also wir versuchen überall zu bespielen, um so viel Reichweite wie möglich zu generieren, weil, wie ich gesagt habe, Wiederholung ist auch wichtig.
Alles beginnt beim Gedanken, und aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten. Wir haben im Moment eben auch, können wir sehen, dass Wahlhelfer angegriffen werden, dass Politiker, Politikerinnen angegriffen werden. Welche Rolle spielen die Worte unserer führenden Politiker? Vor allen Dingen dann, wenn sie sehr wortgewaltig und authentisch sind.
Ja, natürlich. Bevor man etwas sich vorstellen kann, es zu tun, muss man es gedacht haben. Social Media enthemmt, es schürt dann auch den Hass, eben auch mit Lügen. Also die Lügen sind ja notwendig oftmals, um so viel Hass zu generieren. Wenn es dann eben eine Person mit Autorität sagt, wenn es dann in den Schlagzeilen steht, wenn es dann in den viralen Videos geht, auf den Parteitagen, in der Tagesschau, und ein führender Politiker dann
uns die Zahnarztstühle wegnimmt.
Genau, das ist die große Gefahr, besonders wenn dann der Hass und die Desinformation doch nacherzählt wird von seriösen Politikern und demokratischen Politikern. Wenn da die Desinformation wiederholt wird, nehmen es enorm viele Menschen dann auch ernst. Das feiert die extreme Rechte. Wenn die Desinformation von Herrn Merz in dem Fall mit den Zahnarztplätzen, angeblich von Ukrainern weggenommen, hat enorm viel Schaden angerichtet, weil es unabhängig von dem konkreten Inhalt, der übrigens auch nicht richtig war, hat es einfach gezeigt, oh okay, das ist nicht nur eine Meinung von den extremen Politikern der AfD, sondern auch von den demokratischen Politikern in der CDU. Das lässt dann viele Menschen auch denken, okay, ist dann da was dran? Muss ich das dann ernster nehmen? Vor allem, wenn dann dieselben Feindbilder reproduziert werden, wiederholt wird und bestätigt wird, dann entsteht so ein Gefühl von, oh ja, das ist die Mehrheitsmeinung, die vermeintliche Mehrheitsmeinung.
Da will ich dazugehören.
Genau, da will ich dazugehören. Und dann wird auch so viel Wut erzeugt. Und dann fliegen die Fäuste. Und dann wird es auch irgendwann umgesehen. Natürlich nicht jeder, der das macht, wird am Ende dann gewalttätig. Natürlich nicht. Aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendjemand was macht. Ich möchte daran erinnern, dass Walter Lübcke schon vor 4 Jahren erschossen wurde von einem Wahlkampfhelfer der AfD. Ich halte dann ganz dringend an die demokratischen Politikerinnen und Politiker, sich dieser Gefahr bewusst zu werden. Vielleicht kriegt man kurzzeitig mal ein paar Stimmen mehr, wenn man derartigen Populismus wiederholt. Aber zu welchem Preis?
Ist es nicht ein Kampf David gegen Goliath, wenn der Goliath im Grunde genommen solche Botschaften sendet, die direkt ins Hirn gehen, die die Emotionen ansprechen, und der David, der sagt dann immer, ja, das stimmt aber nicht und das ist ganz anders und die Fakten sind so und so. Sie haben jetzt einen Weg gefunden, indem Sie eben auch die Algorithmen nutzen im Volksverpetzer und auf den Plattformen, auf denen Sie sich bewegen. Aber es gibt Überschriften, die würde ich sofort unterschreiben. Da steht zum Beispiel Energie sichern. Familien schützen. Was soll man dagegen haben?
Ja, das ist ja so ein bisschen der Trick, weil die AfD denkt von hinten rum. Also die meisten anderen Parteien wollen etwas umsetzen, sei es Atomwiedereinstieg, sei es Atomausstieg, was auch immer. Und überlegen sich dann, wie können sie dann ihre Politik erzählen oder beschreiben. Und das ist dann immer ein bisschen ungelenkt. Wenn man sich auch die Wahlplakate oft anschaut.
Ja. Das ist traurig.
Dann ist es halt ein bisschen plump und unbeholfen. Und die AfD denkt es aber andersrum. Sie denkt, was wollen die Menschen hören? Und das schreiben wir dann drauf.
Und man kann auch nichts dagegen haben. Also wenn man sagt, Familien schützen, ja, natürlich, klar.
Genau. Aber sie meint selten das, wonach es sich anhört. Sie wollen vernünftig klingen, um dann extremistische Politik zu machen. Wir haben es jetzt Anfang des Jahres in den von Korrektiv enthüllten Recherchen in der Potsdam-Konferenz gehört. Dann wird darüber gesprochen, dass Millionen Menschen aus dem Land vertrieben werden sollen. Und dann meinen sie damit Familien schützen oder Sicherheit. Dann haben sie ein sehr doch perverses Bild von der Gesellschaft und der Familie und von Sicherheit. Begriffe, die schön klingen sollen, eben damit sie sagen können, oh, was haben die denn dagegen, wenn wir dafür jetzt kritisiert werden, damit sie eben ablenken können von dem, was sie eigentlich damit meinen.
Sie haben sich Caution gewünscht von The Killers, das haben sie mitgebracht. Warum diesen Song?
Auch, weil es einer meiner Lieblingssongs ist und ich fand es auch hier thematisch wieder passend.
Just run!
Caution von The Killers im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azad und Thomas Laschek. Er hat den Volksverpetzer gegründet, einen Blog, der gegen Hetze, Hass und Lüge agiert, wollte ich schon sagen, arbeitet. Wie ist es, Herr Laschek, mit einem kleinen Team täglich gegen all diesen verbreiteten Unrat vorzugehen? Sie müssen ja auch Lügen aushalten über sich und über Ihr Engagement. Sie erhalten sogar Morddrohungen. Wie gehen Sie damit um?
Am Anfang habe ich versucht, mit allen zu reden. Ich habe mir viel Zeit genommen, auch Hasskommentare zu beantworten und das freundlich und sachlich und entgegenkommend und versucht, da Anschluss zu finden. Aber über die Jahre ist es halt auch ein bisschen viel geworden und auch sehr hart geworden. Es gibt viele Menschen, Parteien, denen natürlich nicht gefällt, wenn man aufklärt, was sie denn falsch gesagt haben und wie sie manipuliert haben, emotional oder mit aus dem Kontext gerissenen Zitaten oder was auch immer. Und dann kann man natürlich schwerlich inhaltlich argumentieren und deswegen wird dann zu anderen Mitteln gegriffen. Und das ist dann der Versuch einzuschüchtern, das ist dann der Versuch, die Glaubwürdigkeit anzugreifen mit Lügen, mit Hass. Gibt es verschiedenste Verschwörungsmythen über uns, über mich, über unsere Bezahlung. Wir sind ja zu 100% von Crowdfunding finanziert, aber dann seien wir mal von der Regierung finanziert, von irgendeiner Stiftung, von irgendeiner Partei, von irgendeinem jüdischen Milliardär. Je nachdem, was denn gerade das Feindbild ist. Natürlich kriege ich Drohungen, wir kriegen immer wieder natürlich Shitstorms. Ich habe auch schon zu mir nach Hause ein Exemplar von Mein Kampf geschickt bekommen. Natürlich ist da die Drohung klar, auch wenn man sowas nicht anzeigen kann, dann sagt die Polizei, ja, sie haben ein Buch geschenkt bekommen, was ist das Problem? Es ist ja natürlich schon klar, was damit gemeint ist und dass man mir Angst machen soll, dass man mir zeigen soll, ich weiß, wo du wohnst. Ich habe auch schon Briefe bekommen, so, sie stellen die Hetze gegen die AfD jetzt sofort ein und ungesagt ist natürlich immer sonst geblieben. Aber ich versuche eben, mich nicht davon einschüchtern zu lassen, weil ich mir denke, wenn ich jetzt mich dann zurückziehe, wenn ich jetzt aufhöre, haben diese Menschen gewonnen. Und sie haben mit diesen undemokratischen Methoden gewonnen. Und das ist doch genau das, wieso ich überhaupt erst angefangen habe, mich dagegen einzusetzen. Mich hat auch motiviert die Empörung darüber, die Wut über solche Methoden, dass wir sowas wieder in unserem Land haben. Dann, anstatt mich einschüchtern zu lassen, nehme ich diese Beispiele, erzähle sie, mache sie öffentlich. Die ganzen Abmahnungen, die DDoS-Attacken, dass unsere Mails mit Spam-Newslettern überflutet werden. Man versucht es wirklich mit allen Mitteln. Und dann mache ich das bekannt. Dann sage ich, schaut, das sind die Methoden, mit denen sie arbeiten. Schaut, so gehen sie mit Andersdenken rum. Glaubt nicht ihren Lügen, schaut, was sie tun. Deswegen kann ich darüber nicht schweigen, deswegen kann ich darüber nicht mich zurückziehen, sondern ich zeige das. Der positive Nebeneffekt ist natürlich, dass das genauso wie mich viele Menschen empört, dass sie es nicht in Ordnung finden. Die reagieren dann eben mit Support, die reagieren dann mit Unterstützung und auch Spenden natürlich auch. Das macht es dann, sag ich mal, ein bisschen gut. Also so, ich sehe eine Mehrheit der Demokraten und Demokratinnen in diesem Land will das nicht hinnehmen und unterstützt uns auch, dass wir das weitermachen können.
Ihnen wurde jetzt aber auch vorgeworfen, es mit der Wahrheit selbst nicht so genau zu nehmen. Zum Beispiel bei einem womöglich an Corona verstorbenen AfD-Politiker. Sie hatten damals getitelt, die Rechtsextremen opfern ihre eigenen Leute, der Todeskult der AfD.
Ja.
In Wahrheit ist diese Todesursache nie veröffentlicht worden. Schießen Sie manchmal übers Ziel hinaus?
Ich meine, das passiert natürlich. Das Beispiel war natürlich ein bisschen kritisch, das war vor 3 Jahren oder was. Aber ich habe zum Beispiel auch Anfang 2020 im Januar in einem Artikel geschrieben, dass Corona ja nicht gefährlicher sei als eine Grippe. Musste natürlich dann kurz darauf auch wieder das richtig stellen. Ja klar, nee, Fehler passieren. Es ist mir dann halt auch ganz wichtig, dass wir dann das transparent machen, aufklären. Und in dem Beispiel war es mir natürlich wichtig zu zeigen, dass nur weil man Corona, die Gefährlichkeit von Corona leugnet, ist man nicht davor sicher. Ich stehe immer noch zu den Warnungen an die AfD-Wähler. Man wünscht mir Schlechtes, aber ich habe ihnen Gutes gewünscht. Ja, auch mit Emotionen. Drastischen Mitteln, sie davor zu warnen, dass sie auch an dieser Krankheit auch sterben können.
Auch wenn es das nicht gibt, du kannst dann sterben.
Genau, dann habe ich versucht, das so eindringlich zu machen. Ja klar, ich habe vorhin auch schon gesagt, es ist eine Gratwanderung und wenn man mit Emotionen spielt, dann kann es auch passieren, dass man ja übers Ziel hinausschießt oder dass ich ein Framing verwende, das dann irgendwie doppeldeutig ist und das ist mir nicht bewusst oder dass eine Verallgemeinerung rausgelesen wird, die überhaupt nicht intendiert war oder sowas. Mir ist es dann wichtig zu sagen, okay, das war nicht gut. dann lernen wir daraus, dann korrigieren wir das, dann stellen wir das richtig und gehen dann transparent damit um. Wir haben auch öfter Artikel gemacht über uns selber. Volksverpetzer hat Corona verharmlost oder sowas. Dann natürlich auch darauf aufmerksam machen und das auch zu thematisieren, denn das ist dann uns ganz, ganz wichtig. Denn es ist gar nicht das Problem, mal falsch zu liegen. Das kann ja jedem passieren. Das passiert mir ja auch. Es ist aber umso wichtiger, das dann auch zuzugeben. Und das unterscheidet seriöse Medien zwischen unseriösen. Nicht, dass man keine Fehler macht, sondern wie man mit Fehlern umgeht.
Ist ja eine Frage der Transparenz. Mhm. Wie wichtig ist Transparenz für die Demokratie? Muss man wirklich alles immer wissen?
Ich finde, es ist enorm wichtig, aufzuzeigen, wann man Fehler macht. Es ist enorm wichtig zu zeigen, wer einen finanziert oder wann man Werbung macht, bezahlt. Es ist wichtig zu zeigen, seine Quellen. Gerade in Social-Media-Zeiten oder Internetzeiten kann man ja auch immer ganz gut Links angeben, damit es nachvollziehbar ist. Das finde ich enorm wichtig. Wir zeigen auch von uns, zum Beispiel von unserer Finanzierung, zeige ich auch alles, was ich herzeigen kann. Aber ich brauche nicht auch die tausenden Namen von den Leuten, die mir 5 Euro spenden, öffentlich machen. Das ist dann vielleicht schon zu viel oder bringt auch niemandem irgendwas. Und natürlich das auch dann datenschutztechnisch,
ja, wäre das auch
problematisch
ein Problem, ja,
und sowas. Also ich habe auch da quasi Grenzen in der Transparenz, wo es irgendwo auch sinnvoll oder auch legal wäre. Es ist wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass man diese Forderung an Transparenz nicht nur an seine politischen Feinde stellt, sondern auch an die Medienpolitiker, denen man selber folgt. Denn oft ist es so, ja, wer finanziert denn Volksverpetzer, wird dann immer gefragt. Aber dann nicht, ja, wer finanziert denn Russia Today, das du vorhin geteilt hast, Putins Staatspropagandamedium? Warum ist denn bitteschön der Hessische Rundfunk angeblich staatsgesteuert und macht Propaganda für den Staat? Warum ist dann eindeutig russische Propaganda kein Problem? Also diese Doppelmoral ist natürlich dann auch ein Problem. Und da müssen wir auch ganz wichtig immer auf uns selber schauen.
Neben Transparenz ist Vertrauen ja auch so wichtig, damit Demokratie funktioniert. Vertrauen ist leichter in der eigenen Blase. Wie kann man schaffen, im Großen wie im Kleinen, das Vertrauen zu erhalten? Einmal durch Transparenz, ganz sicher. Mhm. Was muss man noch beachten?
Ehrlichkeit. Man verliert Vertrauen, wenn man den Leuten irgendwo was vorspielt. Wenn man inhaltlich, also es können Fake News sein, aber es können auch Täuschungen sein über was die Ziele sind und was man denn mit etwas erreichen möchte. Heutzutage wird versucht, viel Vertrauen zu zerstören von außen durch das Verbreiten von Fake News für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von den demokratischen Parteien. Es werden Lügen über sie verbreitet, was dann quasi den Eindruck erweckt, dass irgendwo Täuschung vorliegt, dass Doppelmoral vorliegt, dass Heuchelei vorliegt. Und das ist natürlich dann nicht das eigene Problem und viele können nicht mal was dafür, dass sie dann Vertrauen verlieren, obwohl sie dann manchmal vielleicht sogar gar nicht mal was falsch gemacht haben. Und dann ist es umso wichtiger, transparent und ehrlich zu sein und dann sich zu zeigen, wie man ist und was man will. Was aber natürlich letztlich auch leider kein Garant dafür ist, dass dann einem alle vertrauen. Man muss sich auch ein bisschen von der Illusion verabschieden, dass einen alle mögen können. Aber man natürlich kann und muss natürlich auch noch viel mehr an sich arbeiten. Und Politik ist leider auch immer viel Inszenierung.
Posen.
Posen, ja. PR und was nicht alles. Vielen Menschen ist das, gerade wenn sie in Social Media vermeintlich oder echte, nahbare Personen sehen, ist das dann alles etwas surreal und fern. Und diese Nahbarkeit muss man erzeugen. Das kann man durch Social Media machen. Ich würde sagen, da Social Media so wichtig ist und so eine große Rolle spielt, immer mehr im Diskurs und in der öffentlichen Kommunikation, sollte man das auch. Aber da müssen dann etablierte Parteien, Medien noch dazulernen, dass diese erhabene Distanz, die wir die letzten Jahrzehnte uns, an die wir uns gewöhnt haben, tatsächlich nicht mehr seriös ist. Ich habe mich auch schon, wenn mich viele fragen, viele, ist Volksverpetzer nicht unseriös? Also das sind wir auch nicht. Also in der Aufmachung. Wir versuchen nicht erhaben zu sein, wir versuchen nicht darüber zu stehen, was viele für Seriosität halten. Aber was uns tatsächlich in den Augen vieler Menschen seriös machen lässt, ist eben, dass wir transparent mit unseren Emotionen auch umgehen. Ich spiele nicht jemanden, der drüber steht, sondern ich reg mich drüber auf, wenn wieder Hass und Hetze verbreitet werden. Und Leute finden das tatsächlich ein bisschen paradoxerweise seriös.
Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass Social Media gut ist. Wir haben am Anfang des Gesprächs über die zwei Seiten gesprochen von Social Media. Und Sie haben gesagt, da kann man eben sich gut vernetzen. Da gibt es eine gewisse Nahbarkeit, wenn man in seiner Blase authentisch und vertrauenswürdig und eben so, wie man ist, auch auftritt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht doch Teufelszeug ist. Denn ich sehe vor allen Dingen Nachteile. Und wenn Sie sagen, man muss nahbar sein und nicht von oben herab und nicht erhaben, dann denke ich an alte Politiker. Ich denke an Wehner, der durch den Bundestag gepoltert ist wie nichts Gutes. Ich denke an Brandt. Ja. Ich nehme auch von der anderen Seite einen Strauß. Mhm. Die waren nicht nahbar, aber die waren authentisch.
Ja.
Und die haben kein Social Media gebraucht. Und jetzt bleibe ich wieder dabei. Es ist dann doch Teufelszeug.
Ja, in gewisser Weise, selbst wenn dem jetzt so wäre, kriegen wir es jetzt leider nicht mehr weg.
Okay.
Also fürs Gute oder fürs Schlechtere haben wir das jetzt. Und das wird auch weiter bleiben. Das wird mehr werden. Wir merken es ja auch in den Auflagen und in der Verschiebung der ganzen Diskurses nach Social Media und die jüngeren Generationen, die sich auch nur darüber informieren. Und ich lese auch noch selten klassische Zeitungen und informiere mich über Social Media. Und das wird mehr werden. Dort wird der Diskurs stattfinden. Aber ich würde trotzdem argumentieren, man hat auch über Print geschimpft, über das Buch, man hat über das Radio, über das Fernsehen auch geschimpft. Ich glaube, was wir jetzt auch viel sehen, sind noch so die Nachwehen der Entwicklung von Social Media. Wir müssen alle damit lernen, umzugehen, wir müssen auch den Rahmen schaffen. Hitler hat mit dem Radio und dem Volksempfänger auch viel Propaganda verbreitet. Ist das Radio deswegen Teufelszeug? Man muss natürlich halt lernen, umzugehen mit dem konkreten Art und Weisen umzugehen, wie Social Media funktioniert. Ich habe keine Universallösung. Wenn ich sie hätte, hätte ich darüber das Buch geschrieben. Aber wenn es große internationale Firmen sind, die die Social Media Plattformen besitzen und die grundlegende Logik hinter Algorithmen ist, Reichweite zu generieren, sind Fake News zum Beispiel ein Feature und kein Bug im System. Wie es jetzt funktioniert, reicht es nicht. Wie wir es jetzt machen, reicht es nicht. Und wie man es zumindest kurzfristig anders machen kann, das versuche ich mit meinem Blog zu zeigen, das versuche ich in meinem Buch zu erklären. Aber letztlich brauchen wir dann doch systemische Lösungen, weil es ein systemisches Problem ist. Und insofern, ja, es ist ein Problem, aber wir können auch eine Lösung dafür finden.
Die Punkte gehen alle an Sie. Ich habe es versucht mit dem Teufelszeug, aber es ist im Grunde genommen so, als ob man sagt, weil ich kein Auto fahren kann, fahre ich weiter Pferdefuhrwerk. Es ist da, wir müssen damit umgehen und ja, wir müssen die Möglichkeiten nutzen. Wir haben Musik. Die Ärzte, der Song Schrei nach Liebe, den haben Sie ausgesucht. Wer schreit?
Ja, die Demokraten, die antifaschistische Mehrheit. Und natürlich ist Schrei nach Liebe ein Klassiker, wenn man gegen Rechtsextremismus kämpft. Und ich bin auch ein Fan von den Ärzten persönlich. Und Bela B., der Schlagzeuger der Ärzte, ist auch ein Fan von Volksverpetzer und ein Unterstützer.
Haben Sie sie mal live erlebt?
Ja, in Konzerten schon live und Bela habe ich auch schon getroffen. Er war zum Beispiel bei unserem Buchrelease als Gast dabei. Hat uns sehr gefreut.
Schrei nach Liebe, deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren, und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.
Oh, oh, oh. Arschloch! Ich schräg dein Herz und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschelrock-LP.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit.
Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren, weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Du hast nie gelernt, dich artikulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Arschloch, Arschloch, Arschloch.
Schrei nach Liebe von der Band Die Ärzte. Thomas Laschig, der Erfinder des Blogs Volksverpetzer, ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich bin Ulla Azad. Kein Mensch möchte alleine sein. Wir sind alle soziale Wesen. Das heißt, wir wollen das Verbindende betonen. Wenn man jetzt wohlwollend einander gegenüber ist, so wie Ihr Vater und Sie, dann kann man ja auch vielleicht mal Mist reden und trotzdem wird man nicht gleich in eine feindliche Ecke gestellt, weil es eben ein grundsätzliches Wohlwollen gibt und einander verstehen wollen. Wäre es vielleicht ein Weg, wenn wir weniger Strafrecht und weniger Schreie nach mehr Sicherheit in die Politik oder auch ins Leben bringen würden, dass man vielleicht die grundsätzlichen Motive versteht, warum Menschen miteinander sein wollen?
Ja, denn ganz oft, wenn strafbare Inhalte verbreitet werden oder in der Diskussion über Gewalt gegen Wahlkämpfer und so weiter, auch kommen dann gleich wieder härtere Strafen oder wegen Extremisten härtere Strafen. Und das ist so ein autoritärer Reflex, der eigentlich mir letztendlich auch zeigt, dass man nicht weiß, wie man dem Herr wird, dem Problem. Ich sehe halt auch, wie unzulänglich die ganzen Ansätze juristisch nachzukommen sind. Ich habe ein kleines Kapitel in meinem Buch darüber geschrieben, warum die Justiz gegen Desinformation versagt. Es ist viel wichtiger, dass man zuerst versteht, warum denn das so funktioniert, wie es funktioniert. Weil wenn wir das Problem verstehen, können wir es erst bekämpfen.
Thomas Laschig, Blogger und Autor des Buches Werbung für die Wahrheit. Überlass die guten Geschichten nicht den Fake News. Heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben den Anfang verpasst. Sie wollen noch andere Doppelköpfe hören? Gute Idee. Und das geht erfreulich einfach in der ARD Audiothek. Stichwort HR2 Kultur. Doppelkopf. Herr Laschig, sprechen wir über KI und Fake News. Wenn man nicht mehr weiß, wer spricht, wir sitzen jetzt einander gegenüber, können uns auch durchschauen, etwas besser durchschauen, als wenn das jetzt eben über Avatare gehen würde. Wie entlarvt man denn Lüge, Hass und Hetze, wenn die KI mitspielt?
Ich persönlich würde mich tatsächlich nicht den vielen apokalyptischen Stimmen anschließen, die meinen, KI wird jetzt der Untergang von sein, es wird keine Nachrichten mehr geben, etc. etc. Denn ich sehe doch jetzt bereits.
Der Papst im Daunenmantel moderiert dann die Tagesthemen.
Genau. Also ich sehe ja jetzt bereits, wie viele Menschen auf Desinformation reinfallen ohne KI. Wir werden lernen, wie das funktioniert. Wir haben immer gelernt. Photoshop oder klassische Fotomanipulation hat es auch schon immer gegeben. Propaganda hat es auch schon immer gegeben. Im antiken Persien wurde schon Propaganda auf die Tontafeln gedruckt. Und dann ist es halt wichtig, dann mit der Zeit zu gehen, zu verstehen, wie man solche Sachen erkennt. Und dann wird es auch wieder Werkzeuge und Programme geben, mit denen man das dann einfach sehen kann. Ich finde, wenn man dann ein bisschen sich darin schult, dann kann man auch KI-Videos relativ schnell mit bloßem Auge erkennen. Oder dann wird man halt Tools nutzen, um das zu erkennen. Es ist einfach wichtig, Informationen zu hinterfragen und besonders Informationen zu hinterfragen, die einem absolut richtig vorkommen. Also, wenn man sich denkt, das entspricht genau meinem Weltbild, das entspricht genau meinem Feindbild, diese Person aus dieser Partei mag ich sowieso nicht und hier ist irgendwas Negatives über sie, das würde ich so gerne wahrhaben wollen. Wenn man genau dann den einen Schritt Pause macht und hinterfragt, kann das denn sein, google ich das vielleicht noch ein zweites Mal. Dadurch kann man auch viele Bilder, die einem präsentiert werden, schnell durchschauen.
Jetzt sind ja viele Netzinhalte nicht mehr für Menschen erstellt, sondern Suchmaschinen wie eben Google und Co. haben Programme, die durchwühlen das Netz und dann kommen eben Treffer, die vor allen Dingen Werbung sind und weniger neutrale Informationen. Werden also KI-Sprachmodelle wie ChatGPT oder Bing oder so vielleicht Google und Co. ersetzen und damit neutralere Informationen geben?
Neutrale Information ist natürlich schwierig, weil die Programme und die Seiten spucken das aus, womit man sie füttert und sie werden auch schon nicht neutral gefüttert. Wir brauchen Transparenz, das muss dann angezeigt werden. Vielleicht muss man da im Zweifel dann irgendwie mit Legislation die Betreiber zwingen, sowas deutlich zu machen. Aber es ist halt immer ganz wichtig, dass man nie irgendwie denkt, okay, das ist jetzt
das
schwarz
jetzt
auf
das
weiß,
wahre
das
Wort.
Ist jetzt das wahre Wort.
Jetzt wird es aber Menschen geben, denen ist das alles zu viel. Auch was wir jetzt hier schon besprechen, ist so viel, worauf man achten muss, wo die Gefahren sind. Und ich will mich da auch gar nicht ausnehmen, also nicht von oben nach unten gucken. Wie soll man richtig auswählen? Wie soll man entscheiden? Wie soll man handeln in einer unübersichtlichen Welt?
Ich kann es nachvollziehen. Ich kenne auch Menschen in meiner Generation oder jünger, denen das so geht. Das ist einfach zu viel. Es ist zu viel Emotionen, es ist zu viel Hass, es ist zu viel Konflikt. Ich mache den Blog und die Aufklärung gegen Fake News auch teilweise für mich selber. Einfach um Emotionales zu verarbeiten. Wenn ich mich hinsetze an den Text und das alles für mich einordne, ist das dann der Nebeneffekt noch, dass ich dann einen Faktencheck gemacht habe in gewisser Weise. Was ich rate ist, dass man sich leider in diesen Zeiten nicht leisten kann, sich aus dem Diskurs zu nehmen. Die Feinde der Demokratie, die sind laut, die sind aktiv, die haben viel Energie, die kriegen viel Geld aus dem Ausland teilweise. Wenn sich alle Demokraten zurückziehen, überlassen wir ihnen das Spielfeld. Und man muss vielleicht nicht jeden Tag up to date sein mit dem neuesten Fake und der neuesten Debatte, aber es ist wichtig, wählen zu gehen in eine demokratische Partei. Im Zweifel, wenn man sich nicht jede einzelne News durchlesen kann und Fakten checken und überprüfen kann und einordnen, was nicht auch immer, dann sollte man sich einfach einen Fundus erarbeiten an seriösen Medien. Medien, die transparent umgehen, die ihre Quellen angeben, die transparent zeigen, wenn sie Fehler machen, nachschauen, wer die finanziert, wer dahinter steht und was da vielleicht dann die politischen Neigungen sind, dass man das einschätzen kann und dann einfach vielleicht nur die konsumieren. Guter Journalismus
kostet Geld.
Kostet leider auch Geld. Dann kann man gerne alles andere ausblenden. Und dann steckt man lieber einmal Recherche rein, um zu schauen, ob das Medium ordentlich arbeitet oder wenn nicht ganz ordentlich, dann, dass man sich dessen bewusst ist. Das ist im Zweifel dann, glaube ich, ein Mittelweg, den ich empfehlen könnte.
Damit und Ihrem letzten Musikwunsch, 8 Days a Week von The Beatles, verabschiede ich mich von Thomas Laschig. Er wird als Faktenhero gepriesen und wollte doch eigentlich nur parallel zu seinem Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften in Augsburg etwas tun gegen die Verbreitung von Lüge, Hass und Hetze. Mittlerweile folgen seinem Blog tausende Follower. Angesichts Hunderttausender, die Falschmeldungen folgen, ein Kraftakt, die Wahrheit durchzusetzen. Danke, dass Sie im Doppelkopf in HR2 Kultur mein Gast waren. Ich bin Ulla Azat und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und fürs Weiterdenken. Love me, love me, love me. I ain't got nothing but love.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.